Jetzt kommen wir zu unserem Text für den heutigen Morgen. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei dem 29. Vers aus dem 8. Kapitel im Römerbrief. Und der allerletzte Teil aus diesem 29. Vers, den haben wir noch nicht drangenommen. Wir haben uns über den Heilsplan Gottes schon etwas Gedanken gemacht. Und über den Ratschluss Gottes, so könnte man es nun auch sagen, seine bestimmte Liebe für uns, sein Ziel für uns, das höchste aller Ziele, die man haben kann, überhaupt auf dieser Erde, in aller Ewigkeit haben kann. Unsere Ziele, das ist jetzt eine Frage, die man hier gleich mal stellen könnte. Was sind unsere Ziele? Was ist dein Ziel? Was willst du auf jeden Fall erreichen in deinem Leben? Was liegt dir auf dem Herzen? Wofür arbeitest du gerade? Wofür verwendest du deine Zeit? Die Bibel macht es klar, dass das größte aller Ziele hier auf dieser Erde ist, dass wir dem Sohn Gottes gleichgestaltet werden. Das soll unser Ziel sein und dieses Ziel hat Gott mit seinen Kindern. Und am Ende von diesem Vers steht etwas, was wir heute noch näher dran nehmen wollen. Ich lese uns jetzt aber erst nochmal unseren Text vor. Ab dem 28. Vers, Römer 8, wir setzen uns wieder mit den Römern zusammen in ihre Hausgottesdienste und versuchen einmal mit den Ohren von den römischen Christen damals diese Worte zu hören. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und jetzt kommt diese Nebentür, die der Paulus hier ganz kurz nur aufschlägt, um nachher dann gleich in Vers 30 wieder woanders weiterzumachen. Aber diese Nebentür führt uns zum ganz zentralen Thema. So ist oft mit den Nebentüren. Sie führen uns in einen Raum, der erfüllt ist mit Licht. Und hier auch kleine Nebentür. Aber was hier zu finden ist, man könnte es mit einfachen Worten so sagen, darum dreht sich alles im Heilsplan Gottes. Darum dreht sich alles im Heilsplan Gottes. Gleichgestaltet zu werden, jetzt die Nebentür öffnet sich, damit er, also der Herr Jesus Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, damit er, der Herr Jesus Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ich möchte am Anfang mit uns beten und wir wollen am Herrn es hinlegen, dass er uns beisteht, dass wir diese wenige Worte so aufnehmen können, dass sie uns hinterfragen, beschäftigen, ermutigen, dass sie uns einfach ein großes Segen aus sind. Herr Jesus Christus, es geht in deine Worte um dich. Es geht darum, was das Ziel aller Dinge sein soll. Warum sich diese Erde letztendlich dreht. Und warum du, unser himmlischer Vater, in deinem Sohn Himmel und Erde geschaffen hast. Und darum lohnt es sich für uns hinzuhören. Wenngleich wir sagen müssen, dass es für uns gar nicht leicht ist. Denn in unserem Leben dreht sich so vieles um was ganz anderes. So oft drehen wir uns um unsere eigene Achse. Und es gibt gar keine andere Achse, um die wir uns drehen. Sondern wir drehen uns immer nur um uns selber herum. Und sind so selbst das Zentrum und der Mittelpunkt unseres Lebens. Herr, wir sind so verloren ohne dich, ohne deine Gnade. Wir gehen so weit abseits von dem, wozu du uns geschaffen hast. Wir sind dadurch so verirrt. Wir sind dadurch so leidend und so ja, unglücklich und unerfüllt. Und wir brauchen deine Hilfe, dass du uns zurechtbringst. Dass wir zu der Erfüllung in dir kommen, glücklich, zufrieden werden in dir, selig sein können. Nun unterweise du uns, unser himmlischer Vater, durch deinen Sohn, durch dein Wort und durch deinen Geist. Lehre uns, präge uns dein Wort so tief und so fest ein, dass wir es mitnehmen, dass nicht gleich der Feind wieder kommen kann und es uns wegnimmt. O Herr, wir sind so schwach. Wir sind so elend. Wir brauchen deine Hilfe für uns, für unsere Familie, aber auch für unseren Auftrag in dieser Welt. O erbarme du dich über diese Welt. Erbarme du dich, Herr, über unsere Nachbarn, über unsere Familien. Erbarme du dich, Herr, über dein Werk. Du siehst, wie es da niederliegt, wie deine Gemeinde da niederliegt. Du siehst, wie die Menschen in dieser Welt so verloren sind und wie sie sich vom Satan an der Nase herumführen lassen und sie merken es nicht. Ach, Herr, schenke du Licht heute Morgen hier in unsere Herzen. Aber auf der ganzen Erde, wo dein Wort verkündigt wird, schenke du Licht, dass Verlorene errettet werde, dass dein Reich heute gebaut und gefördert wird, dass dein Name verherrlicht wird, dass du gelobt wirst. Stärke du alle heute auch, die dein Wort verkündigen, die es lehren, die predigen, die evangelisieren. Oh ja, hab Erbarme mit deinem Bruder, auch in der Mission. Nun danke wir dir, Herr Jesus Christus, dass wir uns in deine Hände legen dürfen. Nun danke wir dir, dass du da bist und uns in deine Hände nehmen möchtest und uns segnen möchtest. Amen. Worum dreht sich alles? Worum dreht sich alles in deinem Leben? Was sind die Dinge, die dir wirklich Kopfzerbrechen machen? Was sind die Dinge, die dich beschäftigen während der Woche? Was sind eigentlich die Dinge, worum es sich wirklich dreht? Nicht nur für diese so winzig kleine Zeit, die wir hier auf Erde leben. Wie gering ist diese Zeit? 60, 70, 80 Jahre? Es ist der kleinste Anteil unseres Lebens. Der aller kleinste Anteil unseres Lebens. Vor uns liegen Millionen, Milliarden von Jahren, weil unsere Seele unsterblich ist. Das ist aus, so eine hinderliche Satan, dass er sagt, nur auf dieses Leben kommt es drauf an. Nur auf dieses Leben kommt es drauf an. Nur auf diese Welt kommt es drauf an. Du darfst dich auf nichts anderes konzentrieren, wie auf diese Welt, auf dein Leben hier auf Erde. Lass dich von den religiösen Spinnern nicht in die Irre führen. Sie wollen dich auf den Himmel vertrösten. Das hat doch keine Bedeutung. Das hat keine Bedeutung. 1000 Jahre weiter von diesem Zeitpunkt an ist uns allen hier, die wir sitzen und stehen, klar. Jedem Einzelnen wird bewusst sein, dass sich das Leben, die Welt, das Universum nur um eines dreht, um den lebendigen Gott, um seine Ehre, um seine Verherrlichung. Niemand werde ich in 1000 Jahren mehr fragen müssen. Jeder von uns, die wir hier sitzen, werde sagen, es dreht sich alles nur um den himmlischen Vater, um den Sohn Gottes, um den Heiligen Geist. Hätte ich es doch nur begriffen in meinem Leben, hätte ich es nur verstanden. Die Welt hat mich gefangen genommen. Müsst ihr das sagen? Oder könnt ihr heute schon sagen, ich habe begriffen, worum es sich dreht? Ich habe es verstanden, dass alles nur das eine Ziel hat, dass er, der Herr Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein, dass er verherrlicht wird in seinem ganzen Werk, nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Erlösung. Und durch ihn und mit ihm wird der himmlische Vater verherrlicht. Ich hab's verstanden, worum es sich alles dreht. Wenn wir alle miteinander es verstanden hätten, dann wäre das viel wert. Dann würden wir in unserem Leben uns dementsprechend ausrichten. Wir würden uns auf Jesus Christus hin ausrichten. Würde jemand zu uns kommen und sagen, du, ich brauche deine Zeit, ich brauche dein Ohr, ich brauche dein Herz. Und ich brauche es immer und ich brauche es die ganze Zeit. Und ich brauche es von Montag bis Freitag und von Freitag bis Sonntag. Du musst immer für mich da sein. Da würden wir sagen, Moment mal, du bist nicht der Herr der Erde und des Himmels. Um dich dreht sich gar nicht alles. Du tust ja so groß, du redest so klug, du stehst in der Mitte, aber um dich dreht sich gar nicht alles. Ich weiß es viel besser, um was sich alles dreht. Alles dreht sich um den Herrn Jesus Christus und um ihn will ich mich auch drehen. Auf ihn will ich ausgerichtet sein. Das ist weise. Denn so steht es in unserem Text. Denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit, jetzt könnte man ja auch sagen, damit sie glücklich sind. Alles hat als Ziel unser Glück. Darauf kommt es an. Ich muss nur glücklich sein. Darauf kommt es an. Sei glücklich. Tu, was dir auf dem Herzen liegt. Was du fühlst, was du empfindest, was dein Fleisch will. Mach es einfach. Du musst glücklich werden. Du musst glücklich werden. Das ist das Entscheidende. Das ist die Botschaft dieser Welt. Aber es ist nicht die Botschaft Gottes. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, im Zentrum. Es dreht sich nicht alles um den Menschen. Wir sind ja gar nicht so wichtig. Wir sind gar nicht so wichtig. Wir haben eine Bestimmung und sind ausgerichtet, nur zum einen Zweck geschaffen, dass wir uns und den lebendigen Gott drehe, für ihn lebe, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Nun, in der Gemeinde ist das heute etwas, was man ganz neu sagen muss. Und aus dem einen Grund muss man es sagen, weil im 21. Jahrhundert die Christenheit sehr wenig erwägt ist und unsere fleischliche Begierde uns oft wichtiger sind als Gottes Ehre und Verherrlichung. Wir wollen sehen, wir wollen tasten, wir wollen fühlen. Wenn ich in den Gottesdienst komme, möchte ich was sehen, ich möchte was fühlen. Die Musik muss mich richtig, also ergreifen, die Takte, die Melodie. Ich möchte Bild sehen, werf den Beamer an, ich möchte Bild sehen. Meine Augen müssen etwas sehen. Ich muss mit meinen Sinnen ergriffen werden. Gott sagt uns aber, dass wir hören sollen. Durch das Hören kommt der Glaube. Durch die Predigt, Römer 10. Durch das Hören. Machen wir es nun ein Menschenrecht? Machen wir es für den Menschen, unseren Gottesdienst? Ist das Ziel unser Ziel, dass der Mensch Freude daran hat? Es soll ihm gefallen. Er soll gerne hierher kommen. Der Verlorene soll gerne kommen in den Gottesdienst und er soll sich freuen an diesem Gottesdienst. Ist das unser Ziel? In einer gewissen Weise vielleicht schon. Aber wenn ein Verlorener sich in der Gegenwart des lebendigen Gottes freut, ohne dass er errettet ist, dann ist unser Ziel verfehlt. Wenn er nicht im Gottesdienst durch das Werk des Heiligen Geistes überführt wird von seiner Sünde und seine Verlorenheit feststellt und ein erbärmlicher Sünder wird und ruft und klagt und schreit, wer vergibt mir meine Sünde? Wie kann ich Frieden mit Gott finden? Dann haben wir versagt als Gemeinde. So ist unser Auftrag, nicht es den Menschen bequem zu machen, wenn sie hierher kommen, dass sie sagen, ach, das ist so schön hier, der Sitz ist so weich, der Kaffee nachher ist so gut und der Kuchen und die Botschaft ist einfach eine Botschaft nur von der Liebe Gottes. Und ich bin im Mittelpunkt, denn Gott liebt den Sünder und alles ist auf mich ausgerichtet. Ja, das freut den Menschen. Da musst du ja gar nichts mehr machen. Da kann ich gerade so weitermachen. Da kann ich gerade so weitermachen, so wie ich bisher es immer gemacht habe. Unsere Aufgabe ist, es darauf hinzuweisen, dass wir umdenken müssen, begreifen müssen, worum sich wirklich alles dreht. Paulus schreibt einmal im Kolosserbrief eben von dieser Gefahr. Kolosserbrief ist ein Brief, wo es sehr stark um den Herrn Jesus Christus in seiner Zentralität, in seinem Vorrang geht. Er hat den Vorrang. Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und ich will euch da eine Stelle aufschlagen und vorlesen, weil sie eben zu unserem Thema passt. Worum sich alles dreht. Wir stehen in der Gefahr, dass wir eben dies gar nicht wahrhaben wollen, dass wir uns verführen lassen, einfangen lassen von unterschiedlichsten Kräften. Kolosser 2, die Verse 8 und 9 heißt es, wenn man das nur in unsere Herzen schreiben könnte, da fängt es an, habt Acht. Gottes Wort an dich heute, für dich zum Mitnehmen. Hab Acht, pass auf. So viele schreien heute, hab Acht. So viele wollen unsere Aufmerksamkeit, oft lohnt es sich gar nicht. Aber jetzt lohnt es sich. Hab Acht, pass auf, jetzt kommt etwas für dich. Habt Acht, dass euch niemand beraubt, einfängt, gefangen, wegführt. Das ist gerichtet an die Gemeinde, gerichtet an Menschen auch schon, die den Herrn Jesus kennen, darf aber durchaus auch denen gelten, die den Herrn Jesus noch gar nicht kennen. Habt Acht, dass euch niemand beraubt. Ist das wirklich so gefährlich, dieses Leben? Ist Ist es nicht vielmehr ein Sonderangebot, ein Schnäppchen, etwas, was man genießen kann, etwas, was doch Spaß und Freude machen soll? Warum muss ich aufpassen? In der vergangenen Woche sprach ich mit jemand, der hat den Ratschlag bekommen, er soll Übungen machen, um sich zu entspannen. Übungen wie autogenes Training, Yoga. Irgendwann werdet ihr zum Arzt gehen und der Arzt wird euch sagen, mach Yoga, mach autogenes Training. Ja, natürlich, wenn der Arzt es sagt, dann muss es gut sein. Also mach ich's. Ich mach's. So viele machen es heute. Es interessiert sie doch nicht, woher das kommt. Hauptsache mir nützt es was. Hauptsache mir hilft es. Habt Acht, dass euch niemand beraubt. Wenn jetzt jemand zugehört hat, wenn es jemand mitgenommen hat, dann weiß er, oh, ich muss aufpassen. In dieser Welt gibt es Kräfte, Mächte. Den Fürst dieser Welt, die mich berauben wollen. Die mich wegbringen wollen von dem Herrn Jesus Christus, der mein Friede ist. Der mein Friede ist. Egal, was auch immer es ist, worauf du dich ausruhst, was dein Ruhekissen ist. Wenn es nicht der Herr Jesus Christus ist, wird es irgendwann einmal wie ein Luftballon zerplatzen. Und du landest im Feuersee. Gar nicht bequem, dort zu landen. Habt Acht, dass euch niemand beraubt. Durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen. Ja, Moment mal, unsere Tradition. Auch in der vergangenen Woche sagte jemand zu mir, es ist wieder Fastenzeit. Jetzt müssen wir fasten. Ja, die meisten machen das, ich werde nicht lachen. Im Katholizismus ist im Augenblick Fastenzeit. Und viele Menschen glauben wirklich, dass sie jetzt fasten müssen, dass sie nicht in den Himmel kommen können, wenn sie nicht fasten. Jetzt stellt euch mal vor, wie viele Millionen und Abermillionen genau so denken. Und sie sagen sich, das ist meine Tradition, das werde ich nie wieder loslassen. Das ist die Überlieferung, die ich gelernt habe. Ich bin nicht bereit, das loszulassen. Aber Gott redet mit uns jetzt, mit uns heute Morgen. Habt Acht, dass ihr euch nicht berauben lasst, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen. Gemäß den Grundsätzen der Welt. Ja, Moment mal, ist das nicht, worauf es ankommt? Lassen wir uns nicht von dem wirklich bestimmen, diese Dinge in dieser Welt, die da sind, von wem lasst ihr euch bestimmen? Wer darf euch sagen, wer darf bestimmen, womit ihr eure Zeit verbringt? Wer bestimmt es eigentlich? Stellt euch mal die Frage, wer bestimmt euren Tagesablauf? Wer bestimmt ihn? Das ist eine wichtige Frage. Worum dreht es sich eigentlich bei mir? Kann ich das, worum es sich bei mir dreht, mit in die Ewigkeit nehmen? Hat es dort eine Bedeutung? Hat es dort einen Wert? Gilt es in der Ewigkeit vor dem lebendigen Gott? Kann ich damit ankommen und kann sagen, das ist mein Schatz, den kann ich behalten? Oder muss ich sagen, im Angesicht der Ewigkeit, es ist wertlos. Es hat keine Bedeutung. Ich erkenne es. Es ist etwas, was Mode zerfressen könne, meine Schätze. Etwas, was kaputt gehen kann. Durch Feuer, durch Hitze, das ist ganz egal. Aber es kann kaputt gehen. Es wird entwertet. Die ältere Generation nach dem Zweiten Weltkrieg hat erleben müssen, wie auf einmal die Reichsmark entwertet wurde und durch die D-Mark ersetzt wurde. Darauf hat man vorher gebaut. Jetzt ist es wertlos. Worauf baust du? Was ist die Grundlage für dich? Worum dreht es sich in deinem Leben? Wir müssen lernen, worum es sich in Gottes Heilsplan dreht. Hier heißt es, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der Grundsätzen der Welt und nicht Christusgemäß, steht hier am Ende. Das steht hier als etwas, was anscheinend gar nicht in die Welt reinpasst. Worum es sich bei Gott dreht, für alle Ewigkeit, passt nicht in diese Welt. Das ist wahr. Es passt wirklich nicht in diese Welt. Christus passt nicht in diese Welt. Als er Mensch geworden ist, der Sohn Gottes, passte er nicht in diese Welt. Die Tradition der Pharisäer und Schriftgelehrten war eher so wichtig, dass sie ihn gekreuzigt haben. Das machen sie heute auch. Christus passt nicht in die Welt. Das merkt ihr. Versucht einmal, Christus festzuhalten. Versuch's doch nochmal für 7 Tage in deiner nächsten Woche, Christus festzuhalten. Du wirst feststellen, er passt nicht in diese Welt. Egal, wo du hinkommst, er passt nicht hin, nicht am Arbeitsplatz, nicht beim Nachbarn, egal, wo du hinkommst. Vielleicht nicht einmal in der Familie. Er passt nicht hin. Müsste uns das nicht irgendwo zum Aufwachen bringen? Er passt nicht zu meinem Fleisch. Ein Kind Gottes weiß darum, dass das Fleisch, in dem es lebt, dem widerstrebt. Es widerstrebt Christus. Es widerstrebt dem Wort Gottes. Ich möchte weg von diesem Wort. Ich möchte weg. Mich zieht es wieder woanders hin. Ich kann es einfach nicht. Christus passt nicht in diese Welt. Und doch dreht sich um ihn alles. Trotzdem ist nur diese Welt für ihn geschaffen worden. Gerade im Kolosserbrief im 1. Kapitel wird von seinem Vorrang erzählt. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Aus diesem Grund werde die Kinder Gottes dem Ebenbild des Sohnes gleichgeformt oder gleichgemacht. Ich lese euch das vor, wie es in Kolosser 1 heißt, Vers 15. Dort ist sein Vorrang, den er hat, beschrieben. Das ist das, was die römische Christe für sich verstehen musste. In Rom hatte nur einer den Vorrang, der Cäsar, der Kaiser. Dann gab es noch darunter diese Senatoren, dann gab es noch die Generäle der römischen Armee, dann gab es die Reiche, die Berühmte, Bekannte, die Vorgesetzte, die es heute auch gibt. Die Lehrer, die Professoren, die Stars. Die Stars gab es damals auch schon. Und sie alle wollte den Anspruch erheben, du musst auf mich hören, du musst mir folgen. Ich bin up to date, ich bin modern, ich bin der für dich als junger Mensch oder als älterer Mensch. Du musst auf mich hören. Ich habe den Anspruch, dass du das machen musst und mir folgen musst. So sitzen sie da, die Christen in Rom. Jung und alt, Verlorene und Errettete, mitten in einer kleinen Hausgemeinde, so wie heute Morgen hier, und sie hören zu. Und es wird vorgelesen, das Wort Gottes, er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Und jetzt muss es bei Ihnen ticken, was heißt das eigentlich für mich? Wenn das mein Ziel sein soll, wenn es sich darum drehen soll, dass er den Vorrang hat, er, der Erstgeborene, damit ist sein Vorrang erklärt und dargestellt an Würde, von der Stellung her. Was heißt es für mich? Hören wir mal an Paulus zu, wie er den Christen in Kolosse es erklären will. Er, Jesus Christus, Vers 15, von ihm ist die Rede. Dieser, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Über aller Schöpfung. Niemand hat diesen Rang und diese Stellung wie er, der Sohn Gottes, wahrer Mensch und wahrer Gott. Über aller Schöpfung. Er hat einen Vorrang. Ich will es mal von der anderen Seite sagen. Wie schrecklich ist es für einen Menschen, wo etwas anderes über aller Schöpfung steht. Versteht ihr, was ich meine? Wo etwas anderes oben drüber steht. Über aller Schöpfung für ihn ist in seinem Leben. Er richtet sich danach aus. Es ist für ihn das Entscheidende. Und indem er sich dahin ausrichtet und sein ganzes Leben darauf einstellt, geht er verloren. Es steht für ihn über aller Schöpfung. Es ist für ihn sein Ein und sein Alles. Um das dreht er sich selbst. Über aller Schöpfung. Und dadurch geht er verloren. Egal was es ist bei den Erwachsenen, Geld, Einfluss, Macht, Besitz, bei den jungen Leuten, irgendwelche Dinge, die euer Herz bewegen, eure Spiele, euer Computer, eure Hobbys, es steht über aller Schöpfung. Da kann man übrigens auch Werte einsetzen, die sich ganz gut anhören. Meine Familie steht über aller Schöpfung. Ich mache alles für meine Familie. Meine Familie steht vorne dran. Du willst mir meine Familie nehmen, dann komme ich nicht mehr in den Gottesdienst. Meine Familie, meine Kinder, meine Frau, mein Mann. Über alle Schöpfung. Und wenn der Herr dir deine Frau oder dein Mann oder deine Kinder nimmt, dann gehe ich weg. Dann will ich von diesem Gott nichts mehr wissen. Denn meine Familie steht über aller Schöpfung. Ganz viele in dieser Erde, auf dieser Welt, leben in dieser Weise und sind mit Gott Kram und streiten mit ihm und kämpfen mit ihm, weil er in ihrer Familie, in Anführungszeichen, etwas zugelassen hat, was sie schrecklich finden. Und das ist ihr Ziel, ihre Familie. Steht über allem drüber, über aller Schöpfung. Verheerend. Wenn ich das Falsche oben drüber stelle, wird alles andere in meinem Leben verkehrt. Wenn aber Christus oben über aller Schöpfung steht, kann ich alles von ihm her einordnen. Es kommt von dir, was mir geschieht, was ich erlebe, was ich in der vergangenen Woche erfahren habe. Es kommt aus deiner gerechten, heiligen, liebenden Hand. Kannst du das für dich sagen? Er steht über aller Schöpfung, so steht es hier beschrieben. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Wie viele regen sich auf und sind zornig und wütend, weil sie gar nicht sehen können, dass Christus über aller Schöpfung steht. Der hat mich ungerecht behandelt, der hat mich beleidigt, der hat mich enttäuscht. Sie sehen Christus nicht. Er hat vor sie keinen Vorrang. Sie sehen nur den Mensch. Sie sehen Gott gar nicht. Sie können deswegen auch nicht zufrieden sein, nicht erfüllt sein, nicht glücklich sein. Sie haben keinen Frieden. Sie sind friedelos und ruhelos. Seid ihr friedelos und ruhelos? Warum kommt ihr dann nicht zu dem, um den sich alles dreht, in Gottes Heilsplan, der Erstgeborene unter allen Brüdern, unter vielen Brüdern. Warum kommen wir nicht zu ihm? Warum sehen wir nicht von ihm her alle unsere Angelegenheiten? Er über aller Schöpfung. Dann heißt es hier weiter in Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Wie dämlich sind die, die uns weismachen wollen, dass alles von selbst entstanden ist, dämlich im wirklichen Wort sind. Sie irren sich, sie täuschen sich. Sie sind nicht klug, sie sind nicht weise. Sie sagen uns, das ist von selbst entstanden. Der Baum, der Strauch, das Tier, der Mensch, nur ein Affe, der vom Baum runtergestiegen ist. Da ist Christus nimmer. Da steht am Anfang ein Urknall. Oh, das ist herrlich. Lass uns den Urknall nehmen und wir stellen ihn oben drüber, über aller Schöpfung, Urknall. Herrlich, dem bauen wir einen Altar. Lieber Urknall. Ja, hört sich das gut an? Das hört sich gar nicht gut an. Das ist sinnlos. Und so ist das Leben derer auch sinnlos, die oben drüber den Urknall haben. Es gibt keinen Anfang mehr, jemand, der den Anfang macht. Es gibt nicht mehr das Wissen, woher man kommt und wohin man geht und wozu man lebt. Es ist nichts mehr. Es ist alles nur Zufall. Es ist alles möglich. Der Mann kann mit einem Mann leben. Die Frau kann mit der Frau leben. Nur einfach so, wie es sich entwickelt. Das ist gut. Ich muss das nicht kritisieren. Ich muss das nicht für falsch empfinden. Das ist gut, sagen sie. Kein Wunder, dass sie es für gut empfinden, wenn der Urknall oben drüber über aller Schöpfung steht. Das wundert mich gar nicht. Aber wenn Christus oben über aller Schöpfung steht, wenn alles in ihm erschaffen ist, bekommt alles seine Ordnung. Wisst ihr, dass ich oft mit dem streite, der in mein Leben seine Ordnung bringen will? Mein Fleisch begehrt diese Ordnung noch nicht. Es ist noch nicht erlöst. Mein Fleisch hat oft ganz andere Begierde. Wenn Gott mich rennen lassen würde, würde ich in mein Unglück rennen. Aber ich bin so dankbar, dass er über allem in meinem Leben steht. Und dass es nicht zulässt, dass ich ins Unglück renne. Dass ich einfach tue, wonach manchmal mein Fleisch lechzt. Versteht ihr? Er steht über allem. Er hat den Vorrang. Und er hat den Vorrang in meinem Leben eingenommen. Und er sagt jetzt, du lebst für mich. Ich bin dein Herr und du bist mein Kind. Ich bin der Hirte und du bist mein Schaf. Ich bin der König und du bist mein Diener. Das tut mir gut, diese Ordnung für mich zu haben. Ich bin der Weg und ich führe dich auf meinem Weg. Ich habe dir Gabe gegeben für Aufgaben, wozu ich dich bestimmt habe, die in der nächsten Woche für dich da sind. Da ist Ordnung. Das heißt, dieser Vorrang, das heißt, diese Einzigartigkeit Jesu Christi, diese Stellung, die er hat, die bringt Sicherheit und Geborgenheit. Die bringt Segen, die bringt Frucht, die bringt Heil. Aus diesem Grund muss ich in Gottes Heilsplan alles um ihn selbst drehen, um ihn als Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Denn ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Nun, ich kann hier gar nicht alles ausführen und erklären im Detail, was hier gesagt wird. Aber alles ist für ihn. Alles ist für ihn geschaffen. Der Baum, der draußen steht in unserem Garten, die Bäume, die Sträucher, weisen auf ihn hin. das Gras, was dort wächst. Im Frühjahr kommen jetzt die Krokusse raus und die Schneeglöckchen blühen gerade. Sie reden von ihm. Wenn ihr heute einen Spaziergang draußen macht, dann redet die ganze Schöpfung von ihm. Möget ihr es wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Aber sie redet alle miteinander von ihm. Es ist alles für ihn geschaffen. Es trägt alles seinen Stempel und hat alles diese Bestimmung nur für ihn. Die Schönheit des Pfaus, die herrliche Farbe mancher der Zierfische, die wir in der Ozeane schwimmen sehen. Die gewaltige Kraft von einem Löwe, von einem Elefant. Alles nur für ihn. Von daher lerne ich das Leben wirklich verstehen. Von daher lerne ich dann auch den Hintergrund, den Ursprung, das Ziel alles Geschaffenen. Von daher kann ich leben. Von daher werde ich immer wieder zu ihm hingeführt. Alles führt mich zu ihm hin. Das wäre ein weises Leben, eine weise Ausrichtung. Alles spricht von ihm. Auch die Geschöpfe spreche von ihm. Von dem Schöpfer, die Menschen, rede von ihm und seiner Hand, durch die er sie geschaffen hat, für sich. Alles ist für ihn gemacht, für ihn geschaffen. Wenn irgendwelche Konzernherren heute ihren Arbeitnehmern erklären wollen, dass sie ausschließlich für sie und für ihren Konzern leben sollen, dann ist es wirklich so, dass viele es machen, dass viele auch in diese Mühle sich hineinbringen lassen und dadurch viele Nöte auch erleben. Wenn aber nun jemand begriffen hat, es dreht sich alles um ihn und auch diese Arbeitsstelle ist nur für ihn da. Es ist für ihn da. Und jetzt komme ich zu ihm und manchen Druck kann man ja nun gar nicht vermeiden, den man auch in der Arbeitswelt hat. Aber jetzt kann ich zu dem kommen, der über allem steht. Über der ganzen Schöpfung kann sagen, Herr, du siehst, wie es mir hier ergeht. Ich arbeite nicht für meinen Chef. Ich arbeite für dich. Ich arbeite für deine Ehre, für deine Herrlichkeit. Ich möchte, dass du hier gerühmt wirst. Denn alles ist für dich geschaffen. Alles soll für dich geschehen. Nun hilf mir, nun zeig mir, was das für eine Bedeutung für mich hat. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Noch einen kleinen Punkt, bevor wir zu dem Letzten kommen. In ihm besteht alles, so steht es hier. Alles hat seinen Bestand in ihm. Der sagen kann, über mein Haus wacht der Herr Jesus Christus, ist glücklich und gesegnet. Das ist der Fluchtpunkt für die Familie, gerade auch in Krisenzeiten. Gerade in Zeiten, wo alles schwierig ist. Wohl dem, wo der Herr über das Haus wacht. Wohl dem. Wohl dem, der das dann auch für sich sieht und auch so feststellt. Der sagt dann auch und merkt es auch, ich kann meine Familie nicht zusammenhalten. Ich kann mit meiner Kraft und mit meiner Intelligenz, mit meiner Stärke sie nicht vereinigen, wie ich mir es wünschte, sie nicht formen, sie nicht gestalten, wie ich mir es wünschte. Ich würde es gern tun, aber ich kann es nicht. Aber ich weiß, dass einer über mein Haus wacht, der es kann. Durch den Bestand möglich ist. Beständigkeit, Festigkeit, Gründung. Stabilität. Auf ihn baue ich. Jeder kluge Hausherr. Das möchte ich mal gerade die Männer hier ansprechen. Wenn ihr etwas für eure Familie tun wollt, dann errichtet, so sagt man es vom biblischen her, ein Hausaltar. Dann nehmt dieses Wort, die Bibel, und legt es in die Mitte von eurer Familie und sagt, das ist unsere Stabilität, das ist unser Fundament. Von daher können wir leben, von daher können wir wirklich unseren Weg auch gehen lernen. Von daher kommt Heil. Richtet den Hausaltar auf. Weist eure Kinder, weist eure Frau auf Jesus Christus hin. In ihm besteht alles, hat alles seine Beständigkeit. Wenn er am Ende der Zeit die Erde und Himmel loslassen wird, werde sie vergehen, zusammengerollt werde wie ein Buch, heißt es im Hebräerbrief. Dann ist der Bestand weg. Können wir uns nicht vorstellen, gell? Also bitte ihr Brüder, richtet den Hausaltar auf. Du magst dich absorgen und abmühen mit all deiner eigenen Kräfte. Das wird nicht wirklich helfen, denn in dir ist nicht der Bestand. Du hast nicht die Fähigkeit und die Möglichkeit, alles miteinander aufrechtzuerhalten und zu gründen. Aber in ihm besteht alles, ist alles gegründet und gefestigt. Nun, ich muss zum Ende von meiner Predigt kommen. Und am Ende muss ich einfach das uns so nochmal vorlesen, wie es hier steht, er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er hat den Vorrang, er ist einzigartig. Aber er hat Freude daran, unter vielen Brüdern zu sein. Und übrigens, das mal hier ganz nebenbei angemerkt, das Wort meint hier nicht, dass im Ende im Himmel nur Brüder sein werden und die Schwestern, die sind dann ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil. Also hier, wie manchmal im Griechischen, wenn das Wort gebraucht wird, ist die Schwester mit drin. Es ist wichtig, dass ihr das auch begreift und versteht. Hier ist nicht die Rede davon, dass eben nur am Ende die Brüder es sind, die dann also den Herrn Jesus Christus verherrlichen, sondern die Schwestern sind genauso mit dabei. Aber für mich ist es als Ausblick etwas Schönes, dass der Herr Jesus sagt, das ist meine Freude, am Ende in der Herrlichkeit für immer mit meinen Kindern zusammen zu sein. Er unter vielen Brüdern, nicht ein paar, nicht nur ein paar wenige. Ich meine, Bibi Warfield war es, wer den Namen nicht kennt, das ist nicht schlimm, aber wer ihn kennt, der kann sich jetzt vielleicht mitfreuen. Einer von den biblischen Theologen aus dem 19. Jahrhundert, Beginn des 20. Jahrhunderts, der darauf hinwies, dass seiner Ansicht nach, und ich glaube, er hat vollkommen recht, der Himmel mehr Bevölkerung haben wird als die Hölle. Aus dem Grund, weil es Gott wohlgefällt, seinen Sohn und dadurch sich selbst auch zu Ehre und zu verherrlichen, indem, dass er viele Brüder hat. Viele. Nicht im Vergleich zum Satan oder sagen wir zu der Hölle, zu dem Ort, wo nun eben auch der Feuersee ist, wenige, sondern viele. Viele. Ich glaube, er hat recht. Wie viele warten darauf, von uns gerufen zu werden? Nicht, dass wir sie erretten könnten. Aber wir sind beauftragt zu rufen, zu reden, weil Gott rufe und rede will. Geht hin, verkündigt das Evangelium in aller Welt und machet zu Jüngern. Lehret sie halten mein Wort. Unser Auftrag. Die Ernte ist groß. Aber die Arbeiter sind wenige. Die Ernte ist groß. Warum? Weil diese Erlösung groß ist, seine Fruchtbarkeit immens ist. Die Frucht des Erlösungsberges ist groß, übermächtig. Gott will demonstrieren, was das Blut seines eigenen Sohnes in der Lage ist zu vollbringen. Damit verherrlicht er seinen Sohn und verherrlicht sich. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Möge wir doch von daher unseren Dienst aussehen. Nicht von unserer Zeit her, von dieser Zeit der Gottlosigkeit, der Finsternis, immer mehr auch eine Zeit, in der sich die Politik, die Menschen, die Welt dem Antichrist zuwendet, so würde man es vielleicht endzeitlich sagen. Nicht davon wollen wir uns zu sehr bestimmen lassen, sondern von dem, dass er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Wenn Richard und Harriet nach Tegisch gehen, was soll er sie mitnehmen? Was soll ihre Hoffnung sein? Er, der Erstgeborene unter viele Brüder. Wenn Helmut und Susanne auf dem Hemberg am Herrn dienen, wenn ihr in der kommenden Woche in eure Arbeitsplätze steht, was kann eure Hoffnung sein? Die Hoffnung kann doch nicht sein, dass die Menschen auf einmal so lieb werden, dass sie alle sich freiwillig bekehren. Dass sie alle ganz gern fromm werden. Nein, sie werden nicht von sich aus Gott suchen. Es ist niemand, der Gott suche, der nach ihm frage. Aber Gott, der Vater, hat Freude daran, Gott, den Sohn, zu verherrlichen, indem, dass er ihm viele Kinder gibt. Darüber freut sich der Herr Jesus Christus. Siehe, ich und die Kinder, die er mir gegeben hat. So steht es mal in Hebräer 2. Diese Freude, die er hat in der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Am Ende wird es eine ungetrübte Gemeinschaft. Und so redet er auch im hohepriesterlichen Gebet davon. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Er unter vielen Brüdern, das ist sein Anliegen. Aber bitte schön, nicht nur in Bezug auf die Ewigkeit, nicht nur in Bezug auf die Zeit, wenn das Reich Gottes wirklich anbricht mit seiner Wiederkunft. Das ist ja jetzt schon angebrochen durch die Verkündigung des Evangeliums. Aber wenn er kommt, wiederkommt und sein Reich dann richtig aufrichtet, wird es sein. Dies ist jetzt schon der Fall. Er zieht seine Kinder zu sich hin. Das möchte ich euch zum Schluss mitgeben. Wie viel Freude hat der Herr Jesus an seine Kinder, der himmlische Vater? Wir schätzen das nicht so, wie wir es schätzen sollten. Er freut sich, uns bei sich zu haben. Würde er sonst uns eine ganze Ewigkeit lang bei sich haben wollen? Versteht ihr, wenn ich jetzt einen Besuch habe, freue ich mich auch wieder, wenn der Besuch geht. Also ich bin da ganz ehrlich. Nicht, dass ich jetzt also nicht gastfreundlich wäre. Das will ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Aber ein jeder Gast, da kommt einfach auch mal die Zeit, wo dann der Gast wieder geht. Das ist ja ganz normal. Ihr versteht, was ich damit zum Ausdruck bringen will, oder? Aber jetzt stellt euch vor, der himmlische Vater und der Herr Jesus Christus, der sagt, ich möchte meine Kinder die ganze Zeit bei mir haben. Und sie sollen die ganze Zeit meine Herrlichkeit schauen. Seine Gäste werden ihm nicht zu viel. Er wird ihrer nicht überdrüssig. Er liebt sie mit einer ewigen Liebe. Mit dieser ewigen Liebe, davon haben wir neulich gesprochen, hat er sie zu sich gezogen. Jeremia 31. Ach weh, wie schön ist das, dieser Ausblick für die neue Woche. Er möchte, dass ich bei ihm bin. Und ich darf bei ihm sein und auf seine Herrlichkeit schauen. Er freut sich an mir und ich kann von morgens bis abends und von abends bis morgens mit ihm reden. Es wird ihm nie zu viel. Ich darf die ganze Zeit zu ihm kommen. Ich darf die ganze Zeit ihm Fragen stellen. Ich darf die ganze Zeit ihn loben, ihn preisen, ihn anbeten. Ich darf ihm die ganze Zeit meine Sorge sagen. Es wird ihm nie zu viel. Wo ist solch ein Herr? Wo ist so ein König, so ein Erlöser? Er hat zu Recht den Vorrang. Er ist zu Recht der, der einzigartig unvergänglich ist. Jesus Christus, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Ich möchte am Ende noch mit uns still werden und beten. Oh Herr Jesus, wir wünschten uns, wir könnten noch viel mehr mit einstimmen mit dem Paulus, wenn er von dir redet. Wir können es zwar nach Rede und nach Sage, aber unsere Herzen, Herr Jesus, sind noch nicht so bei der Sache, wie sie bei der Sache sein sollte. Deshalb musst du an uns arbeiten. Oh, tue du dies, arbeite an uns, dass wir noch viel mehr dich über allem sehen. Oh, dass du der Vorrang in unserem Leben hast, an erster Stelle stehst. Dass wir alles zu dir hin ausrichten und für dich tun. Herr, vergib unseren Ungehorsam. Vergib all die fleischlichen Begierden, wo wir noch drin leben und wo wir so gebunden sind. Oh, verändere uns, gestalte uns um. Durch dein Wort und durch dein Geist, in dein Bild. Oh, lass uns in dieser neuen Woche mit großer Freude dich suchen, mit großer Freude an deinen Tisch kommen. Speise du uns. Wir danken dir, dass du Freude an uns hast und mit Freude Gemeinschaft mit uns hast. Amen.